DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Diese Folge von DBZ, der Podcast, wird von Haushahn unterstützt.
Echt Haushahn, echt Aufzug. Wir lieben Aufzüge, weil sie das Leben leichter machen. Besonders dann, wenn sie echt, zuverlässig, flexibel einsetzbar und vielfältig zu gestalten sind. Planen Sie mit uns den richtigen Aufzug für Ihr Wohnhaus, Ihr Geschäftsgebäude oder Ihre Industrieanlage. Den Aufzug, das können wir. Ganz flexibel, richtig stark und echt begeisternd. Erfahren Sie mehr unter haushahn.de.
Den Link finden Sie auch in unseren Shownotes.
Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute sind wir bei ZRS Architekten und Ingenieure in Berlin. Mit uns am Tisch sitzen die Partner bei ZRS, Andrea Klinge und Eike Roswack-Klinge sowie Uwe Seiler. Mit ihnen wollen wir heute über ein Thema sprechen, das irgendwann einmal verheißungsvoll schien, sich bei der Ausarbeitung aber als höchst anspruchsvoll erwies: experimentelles Bauen. Das Team von ZRS steht ganz sicher für dieses Thema. Ein Grund, warum wir sie eingeladen haben, auch die Heftpartnerschaft für die Novemberausgabe der DBZ zu übernehmen. Experimentelles Bauen, was man sich darunter vorstellt, das ist das eine. Doch was ist es im wirklichen Bauen? Gebäudetyp E kommt einem gleich in den Sinn, aber da geht es wohl nur darum, möglichst viel und möglichst schnell zu bauen oder sich mehr auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu verlassen als auf Richterrecht. Es gibt viele Dinge, die mit dem experimentellen Bauen assoziiert werden. Einige davon werden wir heute hier in dieser Runde thematisieren. Wir, das sind heute vom DBZ-Team
Heide Teschner
und Benedikt Kraft. Hallo in die Runde.
Hallo.
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 Fangen wir an. Kommen wir doch gleich zum Stichwort Experiment. Gibt es das überhaupt noch beim Bauen? Und wenn ja, in welchem Maßstab eigentlich? Wer möchte von euch anfangen? Eike?
Ein alter Bauingenieurfreund von mir, der zu DDR-Zeiten sehr viel gebaut hat, meinte mal, Bauen ist empirisch und insofern immer ein Experiment. Ich hoffe, das haben wir überwunden. Aber ja, es geht, glaube ich, auf sehr unterschiedlichen Maßstäben. Wir bauen ja sehr viel kleine Pavillons oder sehr viele Leute in dieser Republik bauen sehr viele kleine Pavillons, experimentieren damit. Wir müssen in den größeren Maßstab kommen und das ist, glaube ich, so die nächste Hürde, dass wir das, was vielleicht zum Beispiel die Gebäude des Einfachbauens in Bad Aiblingen, der B&O-Gruppe beziehungsweise der TU München machen, oder auch wir jetzt hier mit einem Haus zu Holzziegel-Lehm, das ist so relativ experimentell, mit einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft arbeiten, so dass Bauen im Realkontext, eine Skalierung des noch nicht Gebauten, das ist, glaube ich, die Aufgabe.
Aber ist denn nicht, ist auch legitim mit kleinen Pavillons, das klingt so ein bisschen abfällig, zu beginnen, können wir denn gleich sofort in das Große einsteigen? Also können wir gleich mehrgeschossig Wohnungsbau oder großen Gewerbebau experimentell angehen oder ist es zu viel?
Ich glaube, das kommt zum Teil auch auf die Thematik an, was sozusagen im Experiment gewagt wird. Bei den kleineren Forschungspavillonen ist, glaube ich, immer ziemlich viel Forschung auch in der Umsetzung dann, sodass es wahrscheinlich schwieriger wird, da in den großen Maßstab zu kommen. Aber es geht, glaube ich, auch um die Bauherrenschaft. Ne? Ich glaube, wir brauchen auch eine mutige Bauherrenschaft, die solche Projekte mitgeht und die das dann halt auch in einem größeren Maßstab versuchen, in die Umsetzung zu kriegen. Weil das Bauen ja nach wie vor doch dann sehr stark bei den Kosten orientiert ist und die Bauherrschaft das nicht unbedingt immer wagt, diesen Sprung dann auch zu machen. Es sei denn, der Druck ist groß. Das ist vielleicht so das, was HZL ja auch vorangetrieben hat. Ne? Dass es da einfach den Wunsch gab nach Veränderung und dann einfach auch den Mut gab, das wirklich mal in einem realen Gebäude umzusetzen, um es halt auch nachher austesten zu können.
Ja, aber vielleicht muss man sich das auch gönnen können. Also man braucht ja auch den Mut, es kann ja, ein Experiment kann ja auch aus dem Ruder laufen, finanziell wie jetzt auch von den Möglichkeiten, die ja zeitlich vorgegeben sind.
Ja gut, erstmal läuft es ja sowieso aus dem Ruder. Also alles, was wir aktuell tun, ist dem Untergang geweiht, ja, weil wir einfach voll in der Klimakrise das Ende sehen. Und deswegen müssen wir in das Experimentelle rein, raus aus dem Konventionellen und Tja, die Skalierung ist halt einfach die Aufgabe, ne? Und ich glaube, wir haben diesen Labormaßstab überwunden. Es gibt ja immer wieder auch die Äußerung von den Kollegen, wir wissen ja alles, wir müssen es nur machen. Und das ist dann auch nicht so schnell, weil dann fehlen die Normen dazu und dies und jenes. Und ich glaube, man muss skalieren auf jeden Fall. Also wir müssen, die Pavillons sind ja eher dann so die Prototypen ganz am Anfang und wir müssen in die große Fläche kommen. Also wir müssen zu einer Skalierung kommen.
Ich glaube, wir bewegen uns ja auch nicht, wie Eike schon gesagt hat, im Bereich der Empirie, sondern es geht ja einfach darum, einfach mal die Komfortzone, die sich jetzt seit Jahren eingeschliffen hat, zu verlassen. Und es gibt schon genug Experimentalbauten, die auch, wo man auch Erkenntnisse gesammelt hat. Und das Ganze jetzt tatsächlich auch mal nutzbringend zu verwenden, das ist, glaube ich, das, was wir eigentlich wollen mit unseren Experimentalbauten.
Vielleicht bin ich da bei dir, Uwe, auch an der richtigen Adresse für die nächste Frage. Ihr beschreibt euch ja auch als integrales Planungsbüro. Ist das eine Voraussetzung für seriöse Experimente? Also du als Ingenieur hier unter den Architekten, bist du da?
Es erleichtert die Sache auf jeden Fall. Also das, was wir unter dem integralen Plan verstehen, speziell im Holzbau, ist das eigentlich auch unabdingbar, dass man das macht. Also es kann nicht jeder für sich alleine in seinen Kämmerlingen was tun. Viele Details lassen sich nur gemeinsam lösen und viele Sachen lassen sich auch nur gemeinsam entwickeln. Also es nützt gar nichts, wenn irgendjemand eine tolle Idee hat und die technischen Aspekte außen vor lässt und andersrum, der Techniker denkt sich was Geniales aus und niemand kann mit der Ästhetik dann irgendwas anfangen. Und wir versuchen halt immer, das ganzheitlich von allen Seiten zu betrachten und voranzubringen.
Wer ist denn neben den sagen wir mal, klassischen Architekten und Ingenieuren hier noch bei euch im Büro? Also welche Kompetenz habt ihr?
Das ist eigentlich eine Expertise, die wir uns angeeignet haben. Also sowohl bei den Ingenieuren als auch bei den Architektinnen. Es geht los, oder es ging, glaube ich, damals los mit der Energieplanung oder Energiefachplanung. Dann kam der Brandschutz dazu. Dann sind wir immer stärker auch in die ökologischen Themen reingegangen, wie das kreislaufgerechte Bauen. Dann die Ökobilanzierung. Also das ist schon sehr umfassend. Den Schallschutz macht ihr im Holzbau mit.
Zertifizierung, Barrierefreiheit ist ein Thema, was wir jetzt besetzen können.
Ganz neu, genau.
Das sind die bauphysikalischen Aspekte.
Ja. Ja, dann braucht man dann Chemiker. Ist das schon mittlerweile schon so spezifiziert oder reicht dann sozusagen der große Kontext, das Ingenieurwissen, das gestalterische Wissen, der Austausch im Netzwerk etc. etc., sodass man hier nicht die Fachleute braucht, die sind dann wahrscheinlich in den Universitäten eher anzutreffen, die man dann anfragt.
Ja, das ist ja dann so die Vernetzung wieder. Ne? Ist das Wichtigste auch, wir haben ja so schön auf dem Dorf früher immer gesagt, dumm darf man sein, man muss sich nur zu helfen wissen oder man muss jemanden kennen, der es weiß. Mhm. Und das ist, glaube ich, hört sich so dumm an, aber es ist eigentlich so ein bisschen unsere Maxime, dass man halt sehr gut vernetzt sein muss, immer wissen, wer stellt gerade die wichtigsten Fragen oder wer stellt sich denen. Und mit wem kann man dann komplexe Fragen lösen? Und das ist eigentlich ZRS so als Plattform mit ganz vielen Partnern vernetzt. Und das geht dann natürlich bis zur Materialwissenschaft bei irgendwelchen Experten in der Mineralogie. Aber es geht ums Klimadesign und weitere Fragen, die wir in-house nicht lösen können oder vielleicht auch gar nicht wollen. Wir wollen eine Plattform für das Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen und Kreislaufgerechtigkeit bilden und da einen sehr guten Rumpf der Expertise haben und dann auch für andere Architekten ansprechbar sein, die dann mit unserem Expertenteam arbeiten etc.
Ihr seid ja beide in der Lehre tätig. Ist ein experimentelles Bauen oder ein Büro für experimentelles Bauen ohne diese Anbindung an Forschung überhaupt denkbar?
Ja, ich würde sagen, wir haben eigentlich die Forschung eher hier im Haus entwickelt und haben sie dann mit in die Hochschule genommen. Okay. Also Christoph Ziegert hat ja damals schon angefangen, zum Lehmbau maßgeblich zu forschen. Wir hatten dann als Architektinnen-Team das große Glück, auch bei einem EU-Vorhaben mitwirken zu dürfen, wo Christoph uns auch wiederum unterstützt hat. Und so ist eigentlich die Forschung im Büro entstanden. Und ich weiß nicht, ich spreche jetzt für dich mit, aber du hast es ja auch mit an die Hochschule genommen und mir geht es eigentlich ähnlich. Und jetzt gibt es aber dann wiederum den Austausch mit dem Büro wieder. Also ne, das eine kann ohne das andere eigentlich gar nicht sinnvoll agieren, weil wir natürlich auch in der Forschung oder wir zumindest immer versuchen, das auch schnell in die Anwendung zu kriegen. Von daher versichern wir uns auch immer rück im Büro. Also das ist wirklich so das eine bevor. Ja, genau. Henne-Ei-Beziehung. Mhm. Gut, das war jetzt vielleicht dann doch. Der Samen ist hier im Büro gestartet, aber er kommt dann auch wieder zurück ins Büro.
Wenn man den Ball nach vorne spielen will, dann kann die Forschung auch wiederum nicht ohne Büro. Also die Forschung kann nicht ohne Praxis. Und da muss es immer eine enge Verschränkung geben. Und das ist so ein bisschen die DNA, die Andrea gerade beschrieben hat, dass dieses Denken Visionen haben, die Visionen dann wissenschaftlich zu untermauern oder aus der Wissenschaftsvision dann wieder in eine Praxisseite zu überführen und immer dieses progressive Sehen wollen, bauen wollen. Das ist, glaube ich, das, was für uns als ZHS auszeichnet oder auch dieses Netzwerk, wo die Hochschulen dann das KIT in Karlsruhe oder dann auch bei uns die TU Berlin mitspielen. Mhm. So, zum Beispiel in diesem großen Reallabor Museumspavillon, also das ist ein größeres Ausstellungsgebäude der TU Berlin, das komplett aus der Forschung raus entwickelt wurde und dann ein Büropartner gesucht wurde oder ein Generalplanerteam, was diese Vision überhaupt fähig ist umzusetzen. Dann gibt es da einen sehr beschränkten Markt an Büros, die überhaupt in dieses Risiko mit reingehen können oder die Kompetenzen auch vorweisen, mit Wissenschaft zu kommunizieren, die Prinzipien wissenschaftlichen Bauens, sage ich jetzt mal, umsetzen zu können. Und dann hat die TU Berlin sich dann am Ende mit der Architektenkammer entschieden, dass das wiederum ZHS umsetzen soll, weil das dann offensichtlich das fähigste Team war. Und da, das ist halt so diese Kombination, ne? Immer dieses Kräftespiel zwischen Belegen, aber vor allen Dingen auch Machen.
Jetzt habt ihr das Thema der Forschung, der Experimente gehört ja zu eurer DNA, sagen wir, zur Büro-DNA, das haben wir jetzt gerade verstanden. Könnt ihr euch denn an etwas erinnern, was ihr als Experiment einmal gemacht habt und was nicht nur Experiment geblieben ist, sondern was auch in eine Praxis überführt wurde? Und daran würde sich eine Frage anschließen, woran arbeitet und forscht ihr gerade? Also was ist euer aktuelles Experiment?
Ja, zum Lehmbau kannst du vielleicht sagen, wie die Lehmbaugeschichte hier im Büro eigentlich war. Das war ja am Anfang so fast noch Grundlagenforschung bei Christoph.
Ja, es gab ja irgendwann mal die Lehmbauregeln, wo einfach in Ermangelung von eingeführten technischen Baubestimmungen sich die Lehmbauer zusammengetan haben und selber mal Regeln aufgestellt haben. Die sind dann tatsächlich sogar eingeführt worden. Und der Christoph Ziegert hat in den letzten Jahren durch seine Forschung, war er natürlich dafür prädestiniert, als Obmann vom DIN-Ausschuss für die Lehmbaustoffe erstmal ganz viele Baustoffe mit Normen versehen und letztendlich gibt es jetzt seit letztem Jahr auch wieder eine bauaufsichtlich eingeführte Norm für das Lehmsteinmauerwerk, die letztendlich aus unserer experimentellen Tätigkeit der ganzen Jahre auch so ein bisschen entstanden ist. Also,
aber beschreib doch mal ein Experiment. Was muss man sich ja vorstellen? Ihr habt einen Lehmblock gemacht, da habt ihr ein Brett draufgelegt und seid drauf umgesprungen.
Wir haben tatsächlich verschiedene Sachen gemacht. Beim Lehm ist natürlich sehr viel Materialforschung dahinter. Also diese ganze Qualitätssicherung beruht ja immer wieder auf Versuchen, auf Druckfestigkeitsversuchen, auf Entwicklung von meinetwegen Stampflehm, Mischungen aus dem lokalen örtlichen Lehm. Das ist natürlich jetzt auch vom Experiment schon relativ weit entfernt. Das ist schon sehr wissenschaftlich, was dort gemacht wird. Wir haben aber auch zum Beispiel am Anfang sehr viel mit Bambus gebaut, gerade in der Entwicklungszusammenarbeit. Das Wissen über den Bambus ist ja auch noch relativ rudimentär, vor allem bei uns hier in Europa. Und da haben wir tatsächlich selber Festigkeitsversuche am Bambus unternommen und haben dort mit einfachsten Mitteln die Biegefestigkeit vom Bambus festgestellt und haben dann tatsächlich mit diesen Werten dann auch gebaut. Also zwar nicht in Deutschland, aber das hat nichts
zu tun. Aber es steht noch.
Es steht noch. Es gibt noch.
Teilweise zum zweiten Mal gebaut, aber es steht noch.
Nicht wegen der Festigkeit, sondern wegen Käferbefall.
Ja, aber es sind vielleicht so zwei. Die eine Geschichte ist die lange DNA und wir haben uns um den Baustoff Lehm gegründet und das war viel Grundlagenforschung und ist heute wirklich sehr angewandt und ist eher eine Bemessungsfrage, wie kriegen wir tragende Stampflehmkonstruktionen und so weiter hin. Da sieht man sehr genau, wie so ein Experiment oder experimenteller Ansatz in der Forschung dann zum Produkt führt. Oder eine andere ganz lange Geschichte von uns ist das Low-Tech-Bauen. Wir hatten ganz am Anfang auch die These, die ist eigentlich schon aus den Ökopionieren der 80er Jahre raus entstanden, wie können wir ohne viel Gebäudetechnik bauen.
Das haben wir dann wissenschaftlich weiter untermauert, beforscht und in vielen Wohnhäusern gebaut, auf Gewerbebauten übertragen und diskutieren heute in Forschungsvorhaben mit Museen oder mit, ich war gestern im Beirat, in der Jury für ein großes Archivgebäude und habe da auch sehr stark für ein Low-Tech-Konzept mit diesen Baustoffen geworben. Das zeigt eigentlich auch ganz schön, wie man so aus diesem ganz kleinen, dann im kleinen Haus experimentell umgesetzt. Andrea hat diese Sachen dann mal gemonitort im Rahmen ihres Masterstudiengangs zur Nachhaltigkeit und hat angefangen, wissenschaftlich zu belegen. Und so trägt sich das, glaube ich, so. Da kann man schon sehr schön zeigen, wie sich solche Sachen durchziehen. Und unsere aktuelle Forschungsfrage, das kannst du vielleicht sagen, das ist im Wesentlichen die Kreislaufwirtschaft. Wie schonen wir Ressourcen? Wie können wir die Entnahme von Rohstoffen? Wir sollen die Entnahme von Rohstoffen um 60% reduzieren. Dann haben wir quasi nichts mehr, kein Material mehr zum Bauen
im Aber Umfeld. Aber das ist doch irgendwie, das ist Forschung. Wo ist denn da das Experiment bei der Kreislaufwirtschaft? Macht man da Experimente?
Na klar, wir bewegen uns da ja auch sozusagen, ich will jetzt nicht sagen auf dünnem Eis, aber...
Terra incognita.
Ja, klar. Also jetzt gerade auch die Wiederverwendung von Altholz. Früher war das, glaube ich, eine andere Thematik. Da konnten die Zimmermänner sehr wohl einschätzen, ne? Was hat der Balken oder die Stütze noch für eine Tragfähigkeit. Wir haben heute natürlich, sind wir ganz anderen Anforderungen und Nachweisen unterlegen und da versuchen wir jetzt wieder Wege zu finden, wie wir das vereinfachen können. Ne? Wenn man jetzt einen Balken, der irgendwie vielleicht auch nicht in einem eingeschossigen oder zweigeschossigen Gebäude über 50 Jahre eingebaut war, verbaut war, wie wir den dann halt auch noch in einen weiteren Nutzungszyklus kriegen können. Und da würde ich sagen, sind wir schon auf der experimentellen Seite. Und wir versuchen das jetzt auch neben dem TU Pavillon, wo wir auch schon drüber geredet haben, das Altholz bei einem realen Gebäude in Berlin. Das ist eine Berliner Wohnungsbaugesellschaft, die ein Studentenwohnheim baut. Und wir versuchen, das komplette oberste Geschoss in um die 500 Quadratmeter Außenwandfläche dann halt in Altholz zu errichten. Das würde ich dann schon auch als Experiment bezeichnen. Mhm.
Mir fällt auf, das sind ja alles eigentlich Themen, die letzten Jahrhunderte schon mitbestimmt haben, wenn wir Stampflehm denken, wenn wir Altholz denken, wenn wir Reuse denken und Bestandsbauten umbauen. Haben wir einfach nur verlernt, diese Techniken alle anzuwenden und bräuchten wir gar nicht so viele Experimente, wenn wir dieses Wissen noch hätten?
Tja, die Moderne, ne? Der schöne Beton, das schöne Glas, die schöne viele Energie, die wir endlos hatten, das hat uns das halt einfach in die lineare Wirtschaft getragen und dann natürlich auch eine Industrie, die daraus erwachsen ist, die verkaufen wollte und die wollte überhaupt nicht erhalten oder Kreisläufe schließen. Und jetzt stehen wir wieder in der Epoche, wo wir dieses sehr konsumorientierte Zeitalter wirklich verlassen müssen. Wir müssen unseren Fußabdruck verringern und brauchen die, aber wir argumentieren weitgehend mit Praktiken, die vor der Moderne liegen, die vor der Industrialisierung liegen und die vielleicht auf unserem Bauernhof bis in die 70er Jahre, meine Kindheit noch gewirkt haben, aber die eigentlich dann erstmal weg waren. Und eigentlich ist der Anschluss da, aber natürlich muss es übertragen werden auf eine moderne Gesellschaft, auf 9 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Das Fachwerkhaus hatte seine Grenze vielleicht bei 7, 8 Geschossen, würde energetisch nicht funktionieren. Aber wir nehmen genau die Materialien, übertragen die auf ein modernes Bausystem und kommen mit ganz, ganz wenig Energie und denselben Ressourcen aus. Also das ist schon so, sind schon so Fragestellungen, die sich aus der Tradition ableiten, aber doch übersetzt werden müssen.
Ich glaube, es ist beides, ne? Es ist das Wissen, was wir natürlich zum Teil verloren haben. Gerade im Lehmbau ist es, glaube ich, so. Ne, da gab es noch einige Pioniere, die das weitergetragen haben, aber in der breiten Masse ist es eigentlich nicht mehr so richtig vorhanden. Beim Holz oder der Wiederverwendung von Holz würde ich das ähnlich sehen. Und dann hat es aber natürlich auch mit ganz anderen Nachweisen zu tun oder Anforderungen an Nachweise, die wir heute natürlich erbringen müssen. Und das finde ich auch das Spannende eigentlich mit diesem experimentellen Bauen, dass wir da, glaube ich, auch ran müssen und einfach gucken sollten, wie wir da wieder runterkommen von diesen wahnsinnigen diesem Normungswillen, dieser Normungswut, die wir haben, das macht ja in der Planung auch irgendwie überhaupt keinen Spaß mehr.
Das habe ich vorhin noch gedacht, als du sagtest, das Haus ist gebaut worden, aber nicht in Deutschland. Sagt das ja auch schon viel über unseren Standort.
Ja, genau.
Standort
und ich glaube, da müssen wir auch mal wieder mutiger sein und sagen, ja, ne, wir kommen auch mit einem normalen Schallschutz aus und wir haben früher alle in der Gründerzeit gerne gewohnt und es hat uns irgendwie nicht geschadet und ich würde sogar sagen, beim Brandschutz darf man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Es ist ein bisschen schwieriger zu argumentieren. Da finde ich die Schweizer ganz innovativ, die sagen, ja, wir beziehen halt auch die Klimatoten durch den die Toten durch den Klimawandel mit ein. Und das eröffnet einfach so einen ganz anderen Horizont. Also es ist nicht nur das Feuer, was irgendwie wohl möglich uns bedroht, sondern wir haben mittlerweile halt auch andere Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.
Und der Fokus auf die natürlichen Baustoffe rührt ja auch daher, dass das sind einfach die Baustoffe, die am besten für eine Wiederverwendung oder für eine Kreislaufwirtschaft geeignet sind. Ne? Also Stahlbeton ist kein Kreislaufbaustoff, kann man noch so viel reininterpretieren, wie man will. Man muss immer wieder Zement dazugeben, wenn man Beton wiederverwenden will. So ein Stück Holz kann ich ewig wiederverwenden. Ich kann auch einen Ziegel abschlagen und wiederverwenden. Und beim Lehm, den kann ich sogar kompostieren, den kann ich sogar wieder zurück in den natürlichen Kreislauf geben, ohne irgendeinen Schaden anzurichten.
Ich würde jetzt schon zum Schluss kommen. Ich würde als letzte Frage tatsächlich fragen, womit wir alle, also alle, die irgendwie am Baugeschehen beteiligt sind, denn anfangen sollten. Also welches Experiment sollten wir denn eigentlich heute, morgen, übermorgen, also wirklich in den nächsten Tagen einfach mal starten? Gibt es sowas, dass man sich etwas vielleicht einem Raum aussetzt, einer Idee aussetzt? Wie kommen wir da weiter? Also wie kommen wir wieder mehr ins Experimentieren? Also die Heide Teschner hat es ja gerade schon angedeutet, wir haben so viel verlernt. Wie kriegen wir das wieder zurück? Also was müssen wir da machen als Reduktion. Aufruf?
Das wissen alle, es ist Reduktion. Das ist natürlich der politische Raum, würde mir jetzt sofort die Ohren lang unter dem Tisch zusammenknoten, glaube ich. Der Reduce-Pfad, das ist das zentrale Thema. Und wir müssen das überall ausprobieren. Und wir müssen gucken, muss ich wirklich diesen Flug, diese Zugfahrt, das Stück Fleisch, muss ich das alles noch machen? Und brauche ich diese 50 Quadratmeter pro Kopf im Mittel oder kann ich das auch mit 25 individuell lösen? Kann ich vielleicht mein Einfamilienhaus mit jemandem teilen? Genau diese Fragestellung. Und da gibt es so viel zu tun, in mehr Gemeinschaft zu leben. Das ist der Anfang. Ne, wir dürfen eigentlich gar nicht mehr rückbauen und zerstören. Das kannst du den Ball eigentlich übernehmen und weiterspinnen.
Ich würde auch, glaube ich, argumentieren, erstmal Gewohntes hinterfragen. Ne? Also was die Standards angeht, unsere Gewohnheiten angeht. Und wenn man da anfängt, dann ist man, glaube ich, ziemlich schnell beim Experiment, weil man auch vieles neu ausprobieren muss. Und das finde ich aber auch gerade das Interessante und das Spannende in der Architektur auch. Ne? Immer nur die alles zur Verfügung zu haben, alle Materialien zur Verfügung zu haben, Flächen ohne Ende zu haben, ist irgendwie auch so, man wird so langsam so ein bisschen satt auch. Also das ist ja eigentlich nicht mehr das Spannende, wie wir zukunftsfähige Architektur irgendwie entwickeln. Und das ist, glaube ich, eine tolle Aufgabe, der man sich stellen kann.
Uwe, du hast das letzte Wort.
Ich habe das letzte Wort. Ich glaube, das größte Experiment wird wohl sein, dass wir uns alle auf was anderes einstellen müssen, wie das in den letzten Jahren eigentlich herangreift. Das Eike hat es schon gesagt, brauche ich das wirklich alles? Ne? Also brauche ich irgendwelche Hightech-Wohnungen und muss ich wirklich den Schallschutz so weit treiben, dass ich gar nichts mehr vom Nachbarn höre? Die gefragtesten Wohnungen hier in Berlin sind Stuckparkett und Flügeltüren. Die haben so ziemlich den miesesten Schallschutz überhaupt und die Decken schwingen, da klirren die Gläser im Schrank. Trotzdem wollen alle diese Wohnung haben. Also offensichtlich brauche ich das alles gar nicht so richtig, ne? Und muss auch nicht diesen riesen Aufwand treiben und dort hochkomplizierte Bauverfahren anwenden und vielschichtige Bauteile bauen, die nicht wieder auseinandergebaut werden können. Also ich glaube, das ist die größte Herausforderung für uns alle.
Ja, das war ein spannendes Thema, experimentelles Bauen. Und wir sagen Tschüss in die Runde und herzlichen Dank für die interessanten Beiträge.
Danke euch.
Danke.
Tschüss. Tschüss. Das war der DBZ, der Podcast. Die DBZ berichtet praxisnah für und mit Architektinnen und Bauingenieuren und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert oder unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmaster Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen sowie mittlerweile 115 Podcasts gibt's auf der dbz.de.